Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wer von euch sündigt ab und zu? Okay, war jetzt wenig überraschend. Wer von euch würde gerne weniger sündigen? Ebenso wenig überraschend. Dann habe ich heute hoffentlich die perfekte Predigt für euch. Ich präsentiere euch nämlich den einen ultimativen Trick, um weniger zu sündigen. Und der steht in Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Eigentlich ganz einfach. Im Geist wandeln und dann nie wieder sündigen. Beziehungsweise genauer, nie wieder die Begierde des Fleisches erfüllen. Eigentlich ganz einfach. Und doch scheint es ja nicht so einfach zu sein, sonst hätten wir uns am Anfang nicht alle gemeldet. Und deswegen wollen wir uns diesen Vers einmal genauer anschauen. Was bedeutet das eigentlich? Wandelt im Fleisch und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ja, natürlich, wandelt im Geist, richtig. Ja. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Gut aufgepasst. Ich fange mal nicht beim Geist an, weil ich ihn gerade vergessen habe, sondern beim Fleisch an. Wir sind nach 2. Korinther 5, Vers 17 eine neue Schöpfung. Wir sind heilig, tadellos und vollkommen. Unsere Identität ist in Christus verborgen. Und wir sind so sehr eine neue Schöpfung, dass Paulus in Römer 7, Vers 17 sagen kann, dass wenn er sündigt, nicht mehr er als Person sündigt, sondern die in ihm wohnende Sünde sündigt. Ja, ein bisschen kompliziert, aber lasst es mich kurz formulieren. Christen sündigen nicht mehr. Das heißt, am Anfang, als ich euch gefragt habe, ob ihr ab und zu sündigt, habt ihr mich eigentlich angelogen. Ja? Christen sündigen nicht mehr, sondern sie haben etwas in sich, die Sünde oder aus der Galaterstelle das Fleisch, das uns immer wieder dazu bringt, das zu tun, was wir einerseits nicht wollen und andererseits das, was Gott nicht möchte. Wir Christen sind wie eine Schlange, die sich gerade häutet. Ja, wir sind schon eine neue Kreatur, so wie die Schlange schon irgendwie diese neue Schlange ist, aber irgendwie klebt noch so was Altes, Abgestorbenes an uns dran. Und Christsein ist unter anderem, ja, der Versuch, dieses alte, abgestorbene loszuwerden, dass wir das Leben leben können, was diese neue Identität für uns bereithält. Es gibt einen Unterschied zwischen uns und der Schlange. Die Schlange hat sowas Altes, Abgestorbenes an sich, was nichts mehr tut, diese Haut. Ja? Unser altes Ich ist genauso tot in seiner Sünde, wie diese Haut tot ist, aber es tut noch etwas. Es begehrt. Und das Begehren des Fleisches ist die Grundlage für Sünde. Wir lesen in Jakobus 1, Vers 14 bis 15, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Versuchung zur Sünde geschieht so. Wir haben dieses alte, abgestorbene Etwas noch in uns drin, dieses Fleisch, und das hat Begierde. Und die Begierde sieht irgendetwas, ja, das Fleisch möchte irgendetwas. Zum Beispiel bei mir ist es ganz oft, ja, nimm noch einen zweiten Keks, dazu später mehr. Und wenn wir uns entscheiden, dieser Begierde zu folgen, dann bringt sie die Sünde hervor. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und mit Tod ist weniger der biologische Tod gemeint. Auch wenn wir, ja, in meinem Beispiel immer doppelt so viel essen würden, wie wir sollten, auch irgendwann vermutlich frühzeitig einen Herzinfarkt bekommen und dann irgendwie der biologische Tod doch mit der Sünde zu tun hat. Und es ist auch nicht der geistliche Tod gemeint, im Sinne von der ultimative geistliche Tod am jüngsten Gericht, denn Jakobus schreibt ja an Christen. Was mit diesem Tod gemeint ist, ist eigentlich das, was ganz häufig in der Bibel mit Tod gemeint ist, und das ist immer das Ende von Beziehungen. Bereits im Garten Eden sagt Gott zu Adam und Eva, beziehungsweise nur zu Adam, wenn ihr von diesem Baum oder von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Sie essen von der Frucht, sind sie gestorben? Nein. Zumindest nicht biologisch, ja, und vielleicht auch nicht ewiglich, ultimativ geistlich, ja, wir wissen nicht, ob Adam und Eva im Himmel sein werden, ich glaube schon, aber darum geht's heute nicht. Aber was gestorben ist in diesem Moment, ist ihre Beziehung zu Gott, dem Leben an sich. Sünde bringt immer Tod, weil Sünde immer Beziehung, Klammer auf, Zehr, Klammer zu, stört. Im Großen bei Mord ist das klar. Ja, wenn ich heute nach dem Gottesdienst meine Frau umbringe, kann ich nicht mehr Beziehung mit ihr leben. Aber auch im Kleinen, ja, wenn ich jetzt mit Peter über Hans lästere und Hans kriegt das mit, ist meine Beziehung zu Hans gestört. Und die Beziehung von Peter zu Hans übrigens auch, weil der jetzt irgendwelche schlechten Sachen über Hans weiß. Sünde zerstört Beziehungen. Zu anderen, zu Gott und zu uns selbst. Und das ist auch der Grund, warum Gott Sünde verbietet. Nicht, weil er eine zufällige Auflistung von Geboten und Verboten aufstellt, was Christen machen oder halt eben nicht machen sollen, sondern weil Gott als das Leben in Person Sünde hasst, weil Sünde Leben zerstört. Und um in diesen Kreislauf aus Begehren, Sünde und Tod nicht einzusteigen, gibt uns Paulus die Lösung. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Demzufolge nicht mehr sündigen und nicht mehr unsere Beziehungen kaputt machen. Wie? Wie können wir im Geist wandeln? Und dem einen oder anderen, ja, schwirrt wahrscheinlich gerade diese Stelle aus Epheser 5 durch den Kopf, wo wir lesen ab Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ja, das ist das Ziel, voller Geist zu werden, dass wir eben nicht mehr sündigen. Und jetzt kommt's, indem, also wie funktioniert das? Voller Geist werden, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. So, jetzt muss ich kurz etwas zur Grammatik dieses Satzes sagen, weil eigentlich, wie er da steht, steht da nicht ganz so im Griechischen. Diese Verben, ja, also sagt Dank und ordnet euch unter, haben exakt die gleiche Form wie redet in Lobliedern und singt und spielt dem Herrn. Also eigentlich könnte man vor jedem dieser Teilsätze ein indem ranhängen. Ich kürze das Ganze einfach mal ab und übersetze es etwas freier. Eigentlich steht da, werdet voller Geist, indem ihr zueinander, ja, über geistliche Dinge redet, ja, nicht nur über irgendwelche verrückten Fußballergebnisse von gestern, sondern über Geistliches. Werdet voller Geistes, indem ihr Lobpreis macht. Werdet voller Geistes, indem ihr Gott alle Zeit für alles Danke sagt. nicht nur für die guten Dinge, sondern auch für das Schwierige, Herausfordernde und Schlechte in unserem Leben. Und werdet voller Geist, indem ihr euch einander unterordnet, indem ihr die Bedürfnisse des anderen höher schätzt als eure eigenen. Ich möchte tatsächlich nicht über diese vier Punkte heute predigen, auch wenn ich sie kurz erwähnt habe. Warum? Vermutlich, weil schon so mancher von euch eine Predigt über genau diese Punkte gehört habt. Ja, wie wird man voller Geist? Und dann kommen üblicherweise diese vier Punkte. Ich möchte über den ersten Teil heute predigen. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Und auch über den Alkohol möchte ich nicht predigen, weil der nur exemplarisch dafür genannt wird, wofür er steht. Ausschweifung. Wahrscheinlich war Alkohol einfach das am weitesten verbreitete Mittel der Ausschweifung in der Gemeinde in Ephesus. Ja, die Leute hatten damals halt nicht so viele Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Da war halt irgendwie Party machen und Orgien feiern das Einzige, was man so gemacht hat. Und deswegen greift Paulus das hier auf und nennt, ja, berauscht euch nicht in Wein, worin Ausschweifung ist. Aber wenn Paulus, ich sag mal, an die durchschnittliche evangelikale Gemeinde des 21. Jahrhunderts in Deutschland schreiben würde, könnte er fast jedes andere beliebige Wort einsetzen. Also, was ist Ausschweifung? Ausschweifung, ganz allgemein, ich würde es mal nennen, ist zu viel des Guten, dass es am Ende schlecht wird. Paulus nennt uns das Beispiel des Alkohols. Und hier ist es irgendwie besonders, ja, greifbar. Trinken ist gut und nett, ja. Zu viel trinken, dann ist man besoffen und das ist schlecht. Ja, kenn dein Limit ist so ein Slogan und ich würde, oder für mich habe ich gesagt, ja, mein Limit ist, wenn ich so viel getrunken habe, dass ich nicht mehr in der Lage bin, ordentlich zu evangelisieren und oder Dinge tue, die ich im nüchternen Zustand nicht getan hätte, ja, dann habe ich mein Limit überschritten. So, ich versuche natürlich deutlich unter dieser Grenze zu sein, aber das habe ich für mich so festgelegt, ja, das ist zu viel. Das ist quasi die wörtliche Auslegung dieses Verses für mich. Aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ausschweifung kann auch überall anders in unserem Leben stattfinden. Und ich glaube, bei den anderen Beispielen, die sind weniger klar definierbar. Ja, jeder kann irgendwie für sich die Grenze sagen, okay, ab da bin ich besoffen, bis dahin und nicht weiter. Die sind irgendwie weniger klar definierbar als dieses Alkoholthema. Und ich glaube, um herauszufinden, wo wir Ausschweifung vielleicht haben oder um Ausschweifung zu definieren, es ist sinnvoller zu fragen, wo findet denn überall Ausschweifung statt? Und ich werde jetzt euch ein paar Punkte nennen. Und der Punkt, wo ihr getriggert seid, ja, wo ihr sagt, da kann man doch nicht sagen, das ist dann der Punkt, wo ihr vermutlich Ausschweifung in eurem Leben habt. Also, wo findet oder wo können wir Ausschweifung finden? Nun, wir können bei unserem Smartphone unter Einstellungen uns mal unsere Bildschirmzeit anschauen und vermutlich alles, was über 14 Stunden die Woche geht, ja, das sind 2 Stunden am Tag, könnte man eigentlich so einen großen Warnbalken Ausschweifung ransetzen, außer ihr braucht euer Handy, keine Ahnung, ja, fürs Navi, weil ihr da jeden Tag 2 Stunden fahrt oder für die Arbeit oder sonst was, ja. Bei relativ vielen, gerade den Leuten, die so ein bisschen so alt sind wie ich oder ein Ticken jünger, ist vermutlich Bildschirmzeit so ein ganz großer Punkt der Ausschweifung. Ich komme in der letzten Woche tatsächlich auf 0 Stunden Handy-Bildschirmzeit, weil mein Handy letzte Woche kaputt gegangen ist. Ich bin gerade auf so eine Art göttlichen Digital Detox, ja, also mit dem Thema habe ich seit lange nichts mehr, also seit einer Woche nichts mehr zu tun. Aber wahrscheinlich kriege ich mein Handy nächste Woche wieder aus der Reparatur und dann wird das für mich auch wieder ein Thema sein. Wo noch? Vielleicht ein Grund für unsere hohe Bildschirmzeit ist, dass wir Ausschweifung finden im Titelverlauf bei Netflix, Prime, Disney Plus und so weiter. Ja, oder für die älteren Semester, wie lange halt der Fernseher an ist. Ja, oder beim Wiedergabeverlauf bei YouTube. Vielleicht sind es auch, kann man auch unter Einstellungen finden, bei den meisten Computerspielen die gesamtgespielten Stunden und dann steht da sowas, ja, 120 Stunden Baldur's Gate 3 oder was auch immer ihr so zockt. Vielleicht, Ja, ist nicht das euer Thema? Vielleicht findet ihr eure persönliche Ausschweifung unter der Rubrik Meine Bestellung bei Amazon, Zalando oder About You. Ja, berauscht euch nicht voll Wein, man spricht ja auch nicht umsonst von Kaufrausch. Und auch die Offenbarung kennt das Motiv, dass man durch Konsum betrunken wird. Vielleicht sind es eure gesammelten Flugmeilen, ja, weil kein Urlaub für euch fancy genug sind oder eure Moviepoints oder was weiß ich. Ausschweifung gibt es natürlich nicht nur in der digitalen Version, sondern auch analog. Parallel zum Alkohol ist es unser Essverhalten. Kann man oft nicht ganz so messen, aber wenn wir mal unsere Mülleimer durchgehen und dann die ganzen Packungen der Weihnachtssüßigkeiten durchforsten, die da vielleicht noch nicht, aber bald anfangen zu liegen, ja, oder so ein bisschen rekapitulieren die Woche, die ganzen Kaffeekapseln, die im Mülleimer gelandet sind oder die Coffee-to-go-Becher, vielleicht findet ihr dort Ausschweifung oder auf euren Kontoauszügen. Ja, wenn da ein so ein bestimmtes Wort immer wieder auftaucht, außer es ist Lidl oder Netto oder so, wo ihr in mir einkaufen geht, vielleicht ist das eure Ausschweifung. Vielleicht findet ihr Ausschweifung, wenn ihr euren Kleiderschrank öffnet. Beziehungsweise, ja, wenn es ausschweifend ist, eure Kleiderschränke. Vielleicht findet ihr Ausschweifung, wenn ihr mal in eure Regale und Vitrinen schaut und eure Sammlungen an Büchern, Filmen oder Lego-Sets offenbart. Ja, und das Thema Ausschweifung, das fängt ja irgendwie mal früh an, wenn wir in die Kinderzimmer unserer Kinder schauen. Oder in unseren Terminkalender, der voll ist mit Arbeits- und oder Gemeindeterminen. Und gerade beim Thema Gemeindeterminen kann man noch sehen, dass Ausschweifung immer ein zu viel des Guten ist. Natürlich ist es gut, in die Gemeinde zu gehen. Aber wenn wir so viele Gemeindeveranstaltungen haben, dass wir keine Zeit mehr haben, Beziehungen zu Nichtchristen aufzubauen und demzufolge unseren Hauptauftrag als Gemeinde vor lauter Gemeinde verpassen, dann könnte Paulus das ausschweifend nennen, ja? Berauscht euch nicht mit Gemeindeterminen, sondern werdet voller Geist. Vielleicht denkt sich der eine ganz ehrlich, Philipp, ja, keine Kekse essen, Netflix shoppen, das soll alles Sünde sein. Du bist doch ein Asket. Nee, bin ich nicht. Ich war im Sommer auf einem Gebetsseminar und da wurde auch dann so ein Mönch oder so ein Haus oder so eine Behausung von einem Mönch gezeigt, der asketisch lebt. Ja, das war in etwa so ein Loch im Fels mit einer Matte, einem Stuhl und einem Tisch. Das ist Askese, ja. Nicht zu sagen, wir verbringen zu viel Zeit am Handy. Nur weil man von der einen Seite definitiv nicht vom Pferd fallen möchte, zu sagen, ja, Askese, das ist unbiblisch, wir sollen doch das Leben genießen, was Gott uns gegeben hat. Ja, stimmt, also, ich glaube nicht, dass Askese prinzipiell unbiblisch ist, aber dieser Auftrag, wir sollen genießen, weil Gott genießt, ja, der stimmt, ja. Nur weil wir glauben, wir stehen da irgendwo in der Mitte und wollen definitiv nicht bei der Askete runterfallen, aber eigentlich sind wir doch längst da drüben, ja. So ganz, ganz knapp vor den antiken griechischen Festgelagen. Ja, natürlich nicht mit dem gleichen Inhalt, aber wir haben auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Genauso wie es beim Alkohol ein gutes Maß gibt. Ja, Jesus hat ja auch getrunken beim Abendmahl und vermutlich auch bei der Hochzeit zu Kana und irgendwie ein, ja, Rauschzustand. Genauso gut gibt es bei allen anderen Punkten unseres Konsumverhaltens, es ist egal, ob wir Zeit oder Geld konsumiert, ein gutes Maß und ein Zustand der Ausschweifung. Und diese Ausschweifung in unserem Leben verhindert, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden und ist Nährboden für weitere Sünden. Und ich weiß nicht, wie ihr über eure Ausschweifung nachdenkt. Man könnte ja sagen, ja, hast schon recht, sehe ich auch irgendwie ein, ist auch irgendwie biblisch, was du da sagst, aber ist doch nicht so schlimm, ja. Und man betrachtet dann, keine Ahnung, egal ob es jetzt zu viel Serie gucken oder zu viel Kekse essen ist, das, ich sag mal, als nicht optimalen Zustand des Daseins. So ein bisschen wie, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich jeden Tag Zahnseide benutzen und einmal die Woche Elmex Gelee. Wissen wir alle, vermutlich macht wahrscheinlich der wenigste von uns. Ja, ich fange irgendwie 2 Wochen vor meinem Zahnarzttermin an, Zahnseide zu benutzen. Ja, wahrscheinlich geht es den manchen anderen auch so. Und das ist, würde ich sagen, ja, so ein nicht optimales Leben. Ich weiß, was besser wäre, mach's nicht. Aber wisst ihr was? Keine Zahnseide zu benutzen ist keine Sünde. Man könnte ja sagen, ja gut, ob ich jetzt 1 oder 10 oder 15 Toffifees esse, das ist ja die gleiche Frage. Ja, ich weiß, es könnte besser sein, aber ganz so schlimm ist das doch nicht. Oder, Ausschweifung, hat in der Bibel gute Gesellschaft. Jesus zum Beispiel predigt über Ausschweifung in Markus 7. Das ist die Predigt, wo er so ein bisschen darüber spricht, was uns als Mensch verunreinigt. Und das ist nicht, ja, dass wir aus irgendwelchen schmutzigen Schüsseln essen, wovor die Pharisäer ganz große Angst hatten, sondern das ist das, was aus unserem Herzen hervorkommt. Und in dieser Auflistung von Sünden steht sowas wie Unzucht. Ja, so richtige Hardcore-Sünde, Dieberei, ja, schätzen wir als ein bisschen weniger schlimm ein, Mord, ja, noch schlimmer, ganz weit oben, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Und in dieser Liste Ausschweifung. Ja, Ausschweifung ist nicht so eine Kleinigkeit, wie wir vielleicht darüber denken, ja, wenn wir ein zweites Mal oder ein zehntes Mal in die Kekspackung greifen oder mal wieder uns was kaufen oder sonst was. Denn Vers 23, alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und sie verunreinigen den Menschen. Ausschweifung ist böse. Gott hasst Ausschweifung. Aber auch Paulus nennt in seiner Liste der Werke des Fleisches in Galater 5, ja, das gleiche Kapitel, wo da steht mit dem werdet voller Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. In dieser Liste taucht neben, ja, Hardcore-Sünden wie Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Zornausbrüchen und weiterem Ausschweifung auf. Ihr seht, in welcher üblen Gesellschaft Ausschweifung auftaucht. Und dafür, dass die Sünde irgendwie so krass ist, wird gar nicht so viel darüber gepredigt. Zumindest habe ich noch nicht so viele Predigten darüber gehört. Ja, Neid, Ehebruch, definitiv, aber Ausschweifung, ja, vielleicht will da niemand drüber predigen, weil es für uns alle irgendwie ein Thema ist. Wir haben als Outdoor-Bibelschule Brandenburg dieses Jahr den 1. und 2. Petrusbrief studiert. Und was mir bis dahin gar nicht aufgefallen ist, ist, dass das Thema Ausschweifung sich von A bis Z durch die beiden Briefe zieht. Und so bin ich überhaupt auf die Idee für diese Predigt heute gekommen. Im 2. Petrusbrief nennt Petrus Ausschweifung als Kennzeichen für Irrlehrer. Ja, er sagt, wenn ihr irgendwie so einen hippen neuen Prediger hört und ihr findet ihr richtig cool und das, was er sagt, ist irgendwie auch ganz revolutionär, ja, und ihr kennt eure Bibel noch nicht gut genug, um zu sagen, ob es jetzt biblisch ist oder halt irgendwie nicht biblisch, dann schaut euch das Leben dieses Predigers an. Und dann nennt er so ein paar Kennzeichen, ja, irgendwie sexuelle Unmoral und so weiter. Und eins von diesen Kennzeichen, wo die Alarmglocken hochgehen sollten, ist Ausschweifung. Ja, wenn so ein Prediger vorne steht und ein ausschweifendes Leben hat, ja, habe ich auch, tut mir leid, bin vielleicht doch ein Irrlehrer, dann ist es ein Kennzeichen dafür, dass man ihn vielleicht nicht auf die Kanzel lassen sollte. Also mal schauen, ob ich nach heute nochmal eine Einladung bekomme. Und im 1. Petrusbrief nennt Petrus Ausschweifung als Merkmal für das Leben eines Gläubigen, bevor er gläubig geworden ist. Wir werden ermahnt, uns nicht unseren Begierden anzupassen, die früher in unserer Unwissenheit herrschten. Ja, die ganze Welt um uns herum lebt in Ausschweifung. Es geht nur darum, das dickste Auto zu haben, den krassesten Urlaub zu machen, das neueste Handy zu haben, immer das beste Essen zu essen, die schicksten Fotos auf Instagram zu haben oder was weiß ich. Aber die Welt um uns herum ist auch unwissend. Sie haben keine Ahnung darüber, dass sie verloren gehen. Sie haben keine Ahnung darüber, dass wahres Glück und echtes Leben nicht aus der Erfüllung der eigenen Begierden kommt, sondern aus der Beziehung zu Jesus. Und weil sie das nicht wissen, leben sie einen Lebensstil der Ausschweifung. In 1. Petrus 2, Vers 11 macht Petrus mit dem Gedanken weiter. Da schreibt er: Geliebte, ich ermahne euch, dass ihr euch der fleischlichen Begierden enthaltet, die gegen eure Seele streiten. Unsere fleischlichen Begierden streiten gegen unsere Seele. Das ist nicht wertneutral, dass wir irgendwie immer mehr haben wollen, egal ob mehr Netflix oder mehr Geld oder mehr Keks oder was weiß ich was. Das ist nicht irgendwie, ja, so ist halt da. Das ist eine Kriegserklärung an unsere Seele von unserem Fleisch. Es herrscht ein Krieg in unserem Körper zwischen unserem alten Fleisch, ja, diese alte verrunzelte Haut, die da irgendwie noch rumhängt, und unserem wahren Leben, unserer Seele. Das alte Fleisch möchte mit seinen Begierden uns in Sünde gefangen halten, unser Leben zerstören und uns so weit wie möglich davon wegbringen, das Leben zu leben, das Jesus für uns möchte. Es möchte, dass wir seelische Krüppel werden, die nicht mehr in der Lage sind, das zu genießen, was Gott uns schenkt, sondern immer nur den nächsten Kick für unser Fleisch zu suchen. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, ich bin auch beim Thema Ausschweifung nicht irgendwie nicht beteiligt. Ich habe im letzten halben Jahr da, glaube ich, viel Heiligung erlebt, aber ich weiß, was es bedeutet. Ja, ich habe es schon mehrfach angedeutet, Süßigkeit ist für mich so ein sehr ausschweifendes Ding. Ja, ich war früher der Kandidat, ich habe 5 Toffifee auf einmal gegessen. Warum? Weil das einfach intensiver schmeckt als nur eins. Ja, wenn man ein Toffifee isst, vielleicht kennt ihr das, ja, dann sind so 90% der Geschmacksnerven aktiviert. Und es ist schon richtig lecker. Aber wenn man noch ein zweites sich reinhaut, dann sind wir bei 95. Und bei 3 sind wir bei 98. Ja, und nach 5 Toffifee ist auch die letzte, ja, total langsam aktivierbare Geschmackszelle dabei und deine ganze Zunge feuert deinem Gehirn: Oh, lecker, geil, mehr. Ich weiß, ja, ich kenne Ausschweifung. Und ich weiß aber vermutlich genauso wie ihr auch, ja, dass uns das nicht glücklich macht. Klar, wir genießen diesen Exzess für einen kurzen Moment. Aber wahres Glück sieht anders aus. Ja, ganz unabhängig davon, dass ich nicht mehr 16 bin, wo ich so viele Süßigkeiten essen konnte, wie ich wollte und mittlerweile auch sowas habe wie Sodbrennen, ja. Das ist für mich oft irgendwie so die Grenze, wo ich sage, okay, jetzt bin ich schon lange zu weit gegangen, aber jetzt ist spätestens Schluss, weil jetzt leide ich körperlich darunter und manchmal lasse ich mich davon abhalten, manchmal nicht. Aber auch ohne Sodbrennen macht eine ganze Packung Toffifee einen nicht wirklich glücklich. Wir leben in einem Krieg mit unserem Fleisch, den wir nicht verlieren dürfen, weil es dabei um den Zustand unserer Seele, unseres eigentlichen Ichs geht. Und Ausschweifung ist das äußere Erkennungszeichen dafür, dass wir aufgehört haben zu kämpfen und unserem Fleisch das geben, was es will. Ich will uns noch eine letzte Stelle aus dem 1. Petrusbrief gönnen, die so ein bisschen die Krone meiner hoffentlich nicht sehr ausschweifenden Ausschweifungstheologie ist. In 1. Petrus 4, die ersten 3 Verse. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Und ich fang mal hinten an. Ja, Ausschweifung ist wie immer in guter Gesellschaft. Begierden, ausufernde Feiern und Götzendienst. Diese Dinge sind Kennzeichen eines nicht erlösten Lebens. Und Petrus schreibt etwas ironisch: Wieso müsst ihr denn immer noch nach diesen Dingen leben? Ihr habt doch schon einen so guten Teil eures Lebens mit diesen Dingen verschwendet. Ihr habt doch schon genug Orgien gefeiert. Ihr habt doch schon genug gesoffen und genug gefressen. Wieso müsst ihr das denn immer noch tun? Wollt ihr nicht, und da sind wir bei Vers 2, lieber die restliche Zeit eures kostbaren und begrenzten Lebens nicht lieber damit vollbringen, den Willen Gottes zu tun, statt den Willen eures Fleisches? Und ich kann mir vorstellen, dass er da so ein bisschen die Predigt von seinem Herrn im Hinterkopf hat, wo er sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn wir anfangen, nicht mehr nach den Bedürfnissen unseres Fleisches zu leben, sondern nach den Bedürfnissen des Reiches Gottes, wird Gott uns dies alles, ja, also die Erfüllung unserer körperlichen Bedürfnisse, hinzufügen. Und das Wichtige, ja, es geht da um unseren Körper, nicht um unseren Fleisch. Wenn wir den Bedürfnissen unseres Fleisches Raum geben und versuchen, sie zu erfüllen, dann macht das unsere Seele kaputt. Aber wenn wir nach dem Reich Gottes trachten und die Erfüllung unserer seelischen und körperlichen Bedürfnisse in Gottes Hand legen, dann wird er sie auf eine Art und Weise erfüllen und stillen, dass wir daran nicht kaputt gehen, sondern ganz im Gegenteil wachsen und gedeihen. Wenn wir uns diese Reihe von Dingen, ja, von Kennzeichen eines nicht erlösten Lebens mal genauer anschauen: Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen, dann geht es darum immer um das Ausleben von fleischlichen Impulsen. Mein Fleisch sagt Sitz und wie ein gut dressierter Hund mache ich Sitz. Mein Fleisch sagt Sauf und ich sauf. Mein Fleisch sagt Kauf oder das musst du aber haben, das sieht so gut aus an dir und ich kauf. Ja, mein Fleisch sagt mehr von irgendwas und ich nehme mir mehr von irgendwas. Egal, ob es sich um Essen, Trinken, Shoppen oder Serie schauen handelt. Oder du bist frustriert, friss die ganze Tafel Schokolade auf. Oder oh, du bist so frustriert, gönn dir doch mal was. Man gönnt sich ja sonst nichts, sagt sich das Fleisch, was sich den ganzen Tag irgendetwas gönnt. Und wir machen genau das, was unser Fleisch sagt. Aber fleischliche Impulse hören nicht bei unserem Konsumverhalten auf. Sie fangen da erst an. Der Gehorsam unserem Fleisch gegenüber kann ja auch irgendwie so aussehen. Ja, unser Fleisch sagt, oh, der andere hat dich verletzt, ich bin jetzt sauer. Los, mach deinen Ehepartner an oder deine Kinder oder deinen Freund oder deine Freundin. Und nur weil unser Fleisch das sagt, gehen wir lieblos mit den Menschen um, die wir eigentlich lieben wollten. Ja, unser Fleisch sagt, du schaffst das nicht, alles zu tun, was du dir vorgenommen hast. Irgendwas ist dazwischen gekommen, ja, in einen perfekten Plan, pünktlich zum Gottesdienst zu kommen. Los, lass den Stress beim anderen ab. Mach mal ordentlich Dampf. Und statt Geduld, der Frucht des Geistes, sehen wir die Werke des Fleisches in unserem Leben. Was für Stress und Zorn gilt, gilt natürlich für alle negativen Emotionen. Los, lass sie beim anderen ab. Tu nicht das, was Jesus tun würde und geh mit deinen negativen Gefühlen ans Kreuz. Ja, das Fleisch will, dass du sie rauslässt. Jetzt sofort beim anderen. Dein Ärger, deine Frustration, dein Neid und so weiter. Und hier sehen wir, wie die Begierde unseres Fleisches einen Krieg gegen unsere Seele führt. Weil wenn wir das tun, was unser Fleisch sagt, dann machen wir das kaputt, was unser Leben lebenswert macht. Unsere Beziehungen zu Gott, zu anderen Menschen und zu uns. Ja, wird unsere Ehe besser, wenn wir ordentlich mal Dampf ablassen? Oder unsere Freundschaften, ja, oder haben wir eine bessere Beziehung zu unseren Kindern, wenn wir immer unseren Stress auf ihnen abladen? Garantiert nicht. Apropos negative Emotionen beim anderen abladen. Ein Brutboden für diese Werke des Fleisches sind einerseits Autofahren, ja. Das Fleisch sagt, los, hup, der Idiot hat nicht geblinkt. Und wir machen genau das. Ja, oder andererseits, ich sag's mal, ja, Kategorie Politik und oder Deutsche Bahn. Unser Fleisch sagt, los, mecker los, ja. Dann geht es dir besser, wenn du all deine Frustration und über die Unfähigkeit der anderen rauslässt. Und das machen wir. Und das, ja, dieses ständige Meckern und Unzufriedenheit macht unsere Seele kaputt. Nicht meckern, sondern Dankbarkeit ist der Schlüssel zu einer heilen Seele. Aber unser Fleisch führt einen Krieg gegen unsere Seele. Und wenn wir diesen Impulsen nachgeben, ja, diesen Begierden des Fleisches, dann wird das Fleisch diesen Krieg gewinnen. Und wir werden einen ausschweifenden Lebensstil haben, aber das ist eher so Beiwerk. Ja, das Ziel des Fleisches ist es, unsere Seele kaputt zu machen. Und ich glaube, ein wichtiger Grund, warum wir unsere negativen Emotionen impulsiv beim anderen rauslassen, ist ein weiteres Begehren des Fleisches. Wenn etwas Schlechtes passiert, sei es, keine Ahnung, die Bahn hat 3 Minuten Verspätung oder irgendetwas passiert, deswegen wir zu spät zum Gottesdienst kommen, ja, irgendetwas geht kaputt oder irgendetwas anderes, was so ein negatives Gefühl in uns hervorruft, dann sagt unser Fleisch, jemand anders muss Schuld haben und ich bin es nicht. Der da, der sieht verdächtig aus, der hat Schuld. Du musst ihn bestrafen, indem du deinen Zorn und Ärger bei ihm rauslässt. Der Punkt ist aber, meistens hat niemand Schuld oder irgendwie alle. Ja, wenn ich jetzt so ein Glas ganz gefährlich an die Kante dieses Tisches stelle, ja, und jemand rempelt den Tisch an und das Glas geht kaputt, wer hat Schuld? Ich oder der andere? Ja, wahrscheinlich beide irgendwie so ein bisschen, aber mein Fleisch macht den anderen dafür verantwortlich, dass er so dumm war und keine Augen im Kopf hatte, den Tisch anzurempeln. Das Fleisch des anderen macht mich so dafür verantwortlich, dass ich so dumm war, das Glas da so gefährlich ranzustellen. Und jetzt wird es noch komplizierter, wenn der andere ein Christ ist, dann trägt ja Jesus seine Schuld. Also hat er genauso wenig wie wir irgendeine Schuld. Weil alle Schuld, die wir als Christen ja irgendwie haben könnten, hat ja Jesus für uns getragen. Und wenn unser Fleisch dann den anderen beschuldigen möchte für irgendwas, was Schlimmes passiert ist, ja, das geht ja nicht, weil Jesus trägt ja seine Schuld. Aber unser Fleisch ist ein bisschen simpel, das kann ich so kompliziert denken, ja. Das Fleisch braucht einen Schuldigen und am besten nicht Jesus, weil der war ja gut und deswegen muss es der andere sein. Der andere muss Schuld haben. Und deswegen sind wir immer so schnell dabei, unsere negativen Emotionen beim anderen auszuladen. Wer kennt das? Wer kennt diese Impulse des Fleisches? Wer geht ihnen regelmäßig oder ab und zu nach? Ja, alles klar, ist, glaube ich, eine gute Predigt für diese Gemeinde. Was, wahrscheinlich für jede andere Gemeinde auch, was kann man machen? Wie können wir diesen Krieg gegen unser Fleisch gewinnen? Da sind wir wieder beim Text aus 1. Petrus 4. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Wenn wir im Fleisch leiden, also unserem Fleisch nicht das geben, was es will, dann wird Sünde für uns kein Thema mehr sein, weil Sünde kommt ja immer irgendwie aus diesen Begierden des Fleisches. Und das ist genau das, womit wir die Predigt angefangen haben. Wandelt im Geist, indem ihr nicht ausschweifend lebt, und dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen und werden nicht mehr sündigen. Wie? Das ist das Wichtige. Wie lassen wir unser Fleisch leiden? Wie gewinnen wir diesen Kampf gegen diese fleischlichen Begierden? Jemand wie Jürgen würde vermutlich sagen, mach das einfach. Und ja, wenn ihr von eurer natürlichen Begabung oder durch ein langes Leben mit Jesus ein übermenschliches Maß an Disziplin habt, dann ist das genau der Tipp, ja, den ich euch geben kann. Du willst deinen fleischlichen Begierden nicht nachgehen, ja, dann tu's einfach nicht. Ja, iss einfach nicht einen zweiten Keks. Schau dir einfach nicht die ganze Staffel in einer Woche an. Tu's einfach nicht. Aber ich glaube, für die meisten, für mich auch, ist das nicht sehr praktikabel. Ja, wir wissen das ja, dass das nicht gut ist. Und macht das einfach nicht, ist schneller gesagt als getan. Und wir geben unserem Fleisch trotzdem oft nach. Fromme Menschen würden sagen, bete dafür. Auch das ist gut. Aber das ist für mich so ein bisschen zu langfristig gedacht. Ja, wenn ich so eine Predigt höre, die mich motiviert und ordentlich aufrüttelt, dann will ich sofort Ergebnisse haben und ich lange dafür beten und einen lebenslangen Lebensstil der Heiligung leben. Also das will ich schon auch. Ja, wo ganz am Ende dann irgendwie die Frucht des Geistes rauskommt, ich will morgen was ändern. Ist also ebenfalls zumindest für mich nicht praktikabel genug. Und vielleicht seid ihr so ein bisschen wie ich und dann werdet ihr euch jetzt auf den dritten Punkt freuen. Meine Antwort an euch ist, lasst euer Fleisch leiden, denn dann habt ihr mit der Sünde abgeschlossen. Oder, wie es Paulus in Galater 5, Vers 24 formuliert, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Kreuzige dein Fleisch, lass es leiden, werde aktiv in dem Krieg, in dem du sowieso schon lange stehst. Ja, Fleisch leiden lassen, Fleisch kreuzigen, hört sich so ein bisschen nach Selbstkasteiung an, ja, oder nach Askese, wo wir vorher waren, nach dem Motto, ich futtere zu viele Süßigkeiten, alles klar, deswegen esse ich ab jetzt nie wieder etwas Süßes, sodass ich nie wieder in die Versuchung komme, zu viel zu essen. Ja, kann funktionieren und könnte bei dem ein oder anderen Suchtmittel tatsächlich auch eine Lösung sein. Ja, vielleicht auch nur für die ersten ein bis zwei Monate, um einen ordentlichen Zuckerentzug zu machen. Aber es kann ja auch nicht die Lösung für alles sein, weil bei Ausschweifung haben wir es ja eigentlich mit guten Dingen zu tun, die wir zu viel machen. Ja, die Lösung kann ja nicht sein, wenn ihr sagt, oh, ihr seid so ein christlicher Workaholic, ihr seid in der Gemeinde, ist ja nicht die Lösung, okay, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Gemeinde, nie wieder. Ja, das kann ja nicht die Lösung sein. Wir müssen uns ja auch irgendwann neue Klamotten kaufen, ja, komplette Konsumverweigerung, dann laufen wir irgendwann in Lumpen oder noch weniger herum. Lass dein Fleisch leiden, hat für mich folgende ganz praktische Bedeutung, die nichts mit Askese oder Selbstkasteiung zu tun hat. Gib deinem Fleisch, was es will, aber nicht so viel, wie es will. Du hast Bock auf Eis, dann hol dir ein Eis. Ja, aber während du gerade ein Eis reinlöffelst in deine Schüssel, du bist gerade bei dem zweiten Löffel, leg ihn einfach zurück. Deine Serie ist gerade so mega spannend und du willst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Alles klar, dann mach die nächste Folge an. Aber pausiere nach 20 Minuten und schau den Rest der Folge morgen. Warum eigentlich nicht? Ja? Du willst unbedingt dieses neue elektronische Gadget haben oder diesen neuen Pulli oder das neue Kleid oder was auch immer kaufen? Ja, kauf es dir. Leg es in deinen Warenkorb. Aber kauf es erst nächsten Monat, wenn du es dann immer noch haben willst. Dein Wecker klingelt, weil du dir heute vorgenommen hast, besonders früh aufzustehen, um mal ausgiebig stille Zeit zu machen. Du hast aber Bock drauf, stille Zeit zu schwänzen und weiter zu schlafen. Alles klar, leg dich nochmal hin, aber statt den Snooze-Button zu drücken, der ersten 15 Minuten klingelt, stell dir einen zweiten Wecker auf in 5 Minuten. Gib deinem Fleisch, was es will, aber nie so viel, wie es will. Klammer auf, bevor irgendwelche Leute sich hinter der Predigt beschweren, ja. Ich rede nicht so von Sünden. Ich rede nicht so von, ah ja, alles klar, ich will Ehebruch betreiben. Statt mit 10 Frauen ins Bett zu gehen, gehe ich nur mit 3 Frauen ins Bett. Nie so viel, wie es will, ja. Wir sind immer noch bei Ausschweifung. Zu viel des Guten und nicht schon ein bisschen ist schlecht, ja. Ich rede nicht von so Sünden. Ich rede von Ausschweifungssünden. Gib deinem Fleisch das Gute, was es will, aber nie so viel davon, wie es will. Damit du deinem Fleisch zeigen kannst, wer der Boss ist. Denn der Punkt ist, wenn wir gelernt haben, immer unser Fleisch leiden zu lassen, ihm bei allem zwar irgendwie schon entgegenzukommen, aber nie mit dem Maß, wie es möchte. Ja, immer, wenn wir dieses immer mehr gestoppt haben, dann wird es uns auch leichter fallen, ihm Dinge zu geben, ihm Dinge nicht zu geben, wovon es eigentlich gar nichts haben soll. Ja, unser Geist wird immer stärker und unser Fleisch wird immer schwächer, weil wir ihm die Nahrung, die es sonst bekommen hat, verweigern. Wie wir in Sprüche 24, Vers 10 lesen, bist du lässig am gewöhnlichen Tag, versagt deine Kraft auch in der Bedrängnis. Ja, jeder, der Sport macht, kennt das. Wenn du nie mal eine halbe Stunde joggen gehst, wirst du auch nie einen Marathon laufen. Aber das Gleiche gilt auch für geistliche Dinge. Ja, und für diesen Kampf gegen das Fleisch. Wenn du nie gelernt hast, beim zweiten Keks oder bei der zweiten Folge mal Nein zu sagen, wirst du auch bei diesen ganz krassen Versuchungen immer Ja sagen müssen, weil dein Geist zu schwach ist. Aber genau so trainieren wir unser Geist und schwächen unser Fleisch, indem wir einfach nie ihm das geben, was es will, beziehungsweise wie viel es davon will. Wenn wir nie gelernt haben, die kleinen Begierden des Fleisches zu bekämpfen, wird unsere Kraft erst recht in den großen Begehren wie Ehebruch, Streit, Neid und so weiter versagen. Du willst weniger Sünde in deinem Leben. Du willst weniger impulsgesteuert und mehr geistgeleitet sein. Dann nimm den Krieg gegen dein Fleisch auf. Lass es nicht gewinnen. Gib ihm das, was es will, aber nie so viel, wie es will. Zeig ihm, wer der Boss in deinem Leben ist. Nicht dein Fleisch, sondern dein Geist. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.